Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Daten auf dem Tisch. Und zwar von allen Anbietern, die innerhalb von einer ganz bestimmten Zeit bei Airbnb Wohnungen vermietet haben. Dazu gibt es jetzt ein Urteil. Und die Stadt München hat das erreicht. Die haben nämlich geklagt gegen Airbnb, weil auch die Stadt München mitbekommen hat, Airbnb-Wohnungen verbieten, das gibt uns doch so das ein oder andere Problemchen mit auf dem Weg. Details zum Urteil und ob das jetzt Auswirkungen hat auf andere Städte, die Infos dazu bekommt ihr im frischen Podcast vom Update. Heute ist Donnerstag, der 13. Dezember. Und eigentlich wollte ich das ja vermeiden, weil hinterher heißt es wieder, die hat Scheiße gesagt, kann die nicht was anderes, Fäkalsprache und so. Sorry, aber das trifft es einfach nun mal am allerbesten. Also, aus Scheiße Energie machen. Soll funktionieren. Und zwar irgendwie nicht mit den Hinterlassenschaften von irgendwelchen Kühen oder so, sondern es geht dabei um unsere Ausscheidung. Kot, wie auch immer ihr das nennen wollt.
Wir könnten nämlich mit unserem Schiss ganz ordentlich heizen. Also zumindest sind sich da israelische Wissenschaftler sicher.
Und die arbeiten gerade an einer ganz ausgefeilten Technik. Unser Reporter Martin Schütz hat sich angesehen, wie das funktionieren soll, wie weit die Entwickler da sind. Das wird er uns gleich erzählen. Außerdem ein Thema bei uns, Kakerlaken. Und zwar Kakerlaken, die Hausmüll vernichten. In China ist das gerade der Fall. Die Viecher fressen das auf, was die Müllanlagen nicht mehr unterbekommen an Hausmüll. Und weil das einfach zu viel ist, hat man sich gesagt, dann lassen wir doch die Kakerlaken daran. Ja, ist es eine gute Idee oder eine gute Idee? Also eigentlich ist es eine gute Idee, findet Rolf Beutel. Der ist Zoologe an der Uni Jena.
Die Nahrungsmittelreste, die werden eigentlich auf eine sehr positive, günstige Art umgesetzt. Und die Schaben, die werden dann nach einem halben Jahr etwa gereinigt, mit Dampf vor allem, und dann an Schweine und andere Haustiere verfüttert.
Allerdings kann die Situation auch ein bisschen unangenehm werden, sagt Rolf Beutel. Wann diese gute Idee keine mehr wäre, das erklärt er in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die GroKo hat sich beim umstrittenen Paragraphen 219a ja auf einen Kompromiss geeinigt. Er wird nicht abgeschafft, dieser Paragraph. Er bleibt, aber der Paragraph soll reformiert werden. Okay, was heißt das denn jetzt ganz konkret? Ich habe nachgefragt bei unserer Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter. Gudula, wie sieht der Kompromiss genau aus? Was soll sich denn ändern?
Das ist ein Paket, um das man sich da bemüht hat. Ein bisschen hat man auch noch am Rand weiteres hinzugefügt. Es soll auch um die Ausbildung von Ärzten gehen. Es soll auch Untersuchungen geben, was eine Abtreibung mit Frauen macht. Aber im Grunde geht es ja um zwei Anliegen, um die seit der Verurteilung von Christina Hähnel, dieser Gießener Ärztin, da gerungen oder diskutiert wird. Das ist erstens die Information von Frauen. Frauen sollen in der Lage sein, sich im Internet zu informieren, wo sie hingehen können, wer überhaupt Abtreibungen macht und mit welcher Methode und so weiter. Dafür soll es nun Datenbanken geben. Die sollen eingerichtet werden bei der Bundesärztekammer und bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das ist allerdings schon lange klar. Das war schon vor Monaten klar, dass man sich darauf einigen kann. Der zweite und sehr viel schwierigere Punkt ist Strafbarkeit der Ärzte. Und da war es ja bisher so, wenn der Arzt auf seiner Homepage sagt, ich biete das an, dann hatte er schon ein Problem. Da gab es eben jetzt diese eine Verurteilung. Es gibt weitere Strafverfahren. Und da ist der Kompromiss nun, der Arzt soll sagen dürfen, ich biete das an. Punkt. Und ab da nur noch weiter verweisen auf diese Datenbanken, von denen ich eben gesprochen habe.
Ah, okay. Das wäre also dann der kleine Umweg, den man gehen würde.
Genau, und das soll zur Folge haben, ich würde sagen einfach auch, dass man sich das Problem mit einem Kompromiss vom Hals schafft, aber man kann es auch rechtfertigen damit, dass man sagt, das sind dann standardisierte Informationen mit einer gewissen Qualität, die kontrolliert wird und wo eben auch kontrolliert wird, dass das nicht in werbender Form geschieht, sondern dass das sachliche Informationen sind, welche Methode wende ich an, ist das stationär oder ambulant und so weiter.
Die SPD wollte den Paragraphen ja eigentlich komplett abschaffen, genauso FDP, Grüne, Linke. Warum ist die SPD jetzt eingeknickt und macht die sich nicht im Endeffekt auch einfach unglaubwürdig damit, mit dieser Haltung?
Wenn man das so sieht, dann macht sie sich unglaubwürdig seit Mitte der Verhandlungen über die Koalition. Denn die SPD wollte 219a streichen, schon vor Abschluss der Koalitionsverhandlungen. Und das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen, da Mehrheiten zu suchen. Man hat sich dann aber dafür entschieden, dass erstens nicht zu regeln im Koalitionsvertrag, keine Vorfestlegungen zu treffen, weil man das in dem Moment nicht konnte. Und zweitens zu verhandeln mit der Union. Und da blieb immer noch offen, ob man nicht irgendwann die Notbremse zieht und sagt, nee, jetzt kommen wir nicht mehr zusammen und wir können das mit der Union nicht lösen. Und darüber kann man jetzt streiten, ob dieser Kompromiss nah genug an dem ist, was die SPD ursprünglich wollte. Ich finde es von einer Streichung deswegen relativ weit entfernt, weil sich für den Arzt immer noch die Frage der Strafbarkeit stellt. In der Sache aber, worum es ging, dass der Arzt die Möglichkeit hat, rechtssicher so zu handeln, dass die Frau informiert wird und wenn der Arzt sich selber drum kümmert, dass er auch nicht den Staatsanwalt fürchten muss, ist es gelungen, wenn man so will. Das ist ein sehr großes Entgegenkommen von Seiten der SPD. Ob man das jetzt als Einknicken wertet oder nicht, mag jeder selber beurteilen.
Ist denn jetzt der Konflikt innerhalb der GroKo eben über diesen Umgang, ne, mit dem Werbeverbot, ist der jetzt mit diesem Kompromiss dann auch mal ganz vom Tisch oder geht es da weiter?
Das geht ganz offensichtlich weiter. Es gibt von beiden Fraktionen Ansagen. Hier erst einmal Thomas Oppermann, früher Fraktionsvorsitzender, jetzt Bundestagsvize.
Es gibt ja jetzt eine Einigung der Minister, die finde ich vernünftig. Wenn es nach mir ginge, dann glaube ich, würde man einfach die Abstimmung freigeben und jeder könnte dann nach seinen Grundüberzeugungen und nach seinem Gewissen entscheiden.
Wenn das so wäre, wenn die Abstimmung freigegeben würde, dann ginge die Diskussion jetzt nochmal auch in der SPD so richtig los. Und auch von Seiten der Union gibt es schon Hinweise. Auf der Homepage der CDU steht, wir werden sehen müssen, dass das Werbeverbot nicht doch durch die Hintertür abgeschafft wird. Also da zeichnet sich schon ab, dass man sich über die konkrete Formulierung im Gesetzestext, die es ja noch nicht gibt, es gibt nur Eckpunkte, noch richtig streiten wird.
Der Kompromiss im Streit um den Paragraphen 219a, was bedeutet der eigentlich? Hintergründe habt ihr dazu bekommen von Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir stecken alle voller Rohstoffe. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, wir spülen das einfach so weg, als wäre das Mist. Ja, also wir verschwenden richtig, richtig Energie, weil wir der Meinung sind, also sorry, aber ne, die Hinterlassenschaften, die Würstchen, Kot, Scheiße, wie auch immer ihr dazu sagen mögt, die gehören einfach in die Toilette und runtergespült. Und auch nirgendwo anders hin, bitteschön. Aber Martin Schütz aus unserem Update-Team, das ist totaler Mist.
Ja, wir könnten nämlich mit unserem Schiss ganz ordentlich heizen. Also zumindest sind sich da israelische Wissenschaftler sicher. Die haben im Labor menschlichen Kot in Kohle verwandelt. Eine Technik, die sie in Zukunft gerne in jede Toilette einbauen wollen, eben zur Energiegewinnung.
Wie soll das funktionieren?
Also das ist das Verfahren der hydrothermalen Karbonisierung. Man wandelt Biomasse in einen Brennstoff um, also in diesem Fall Kot in Kohle. Der Kot, der wird in einem Druckbehälter sehr stark erhitzt, also das passiert so bei Temperaturen ab 180 Grad Celsius. Dadurch trocknet der Kot, sein Volumen wird viel, viel kleiner und die Wurst, die wird zu so einer Art Brikett oder einem Pellet, kann man sich ungefähr vorstellen optisch. Mhm. Und je nach Menge, die so verarbeitet wird, dauert das nur ein paar Minuten oder eben ein paar Stunden, wenn die Menge größer ist. Das Endprodukt, das ähnelt dann wirklich so ein Stück normaler Kohle, Braunkohle und kann dann einfach verbrannt werden. Wie schnell so ein Klo jetzt marktreif ist und in Serie gebaut werden kann, das ist noch unklar. Die Technik, die dahinter steckt, die ist ziemlich komplex, wenn man das so klein runterbrechen will auf eine normale Toilette.
Naja, aber Kohle verbrennen klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig nachhaltig. Ne? Mhm.
Ja, wobei man sagen muss, die Energiebilanz, die soll gar nicht so schlecht sein, sagen zumindest die israelischen Wissenschaftler. Die Kohle eben aus Kot soll 3 bis 4 Mal so viel Energie enthalten, wie bei der Produktion reingesteckt wurde. Klingt ja erstmal viel, wenn man sagt, man muss das erhitzen und so, dass da viel Energie drin steckt. Also auch beim Pressen und so, wenn man das zusammenrechnet, da soll nachher mehr Energie rauskommen. Und unser Kot, der hat ja eigentlich eine ganz andere Reise vor sich aktuell. Ab in die Kläranlage und dann wird da irgendwann Klärschlamm. Dabei könnte man da irgendwie noch mehr rausziehen, sind sich Experten sicher.
Ach so, also noch mehr als diese Energie, oder was?
Ganz genau. Also laut Umweltbundesamt könnte neben der Kohle, die man aus dem Kot gewinnt, vor allen Dingen auch Dünger gewonnen werden, weil die Nährstoffe bleiben ja darin enthalten und mehr als 10% der Menge, die beispielsweise die Landwirtschaft in Deutschland jährlich als Phosphatdünger ausbringt, die könnten demnach eben aus unserem eigenen Stuhlgang zurückgewonnen werden.
Aber Klärschlamm gilt ja immer als so schadstoffbelastet. Mhm. Bleiben die Schadstoffe dann im Dünger oder in diesem Kotbrikett drin?
Also viele organische Schadstoffe, die verbrennen bei hohen Temperaturen. Und es gibt beispielsweise Pilotanlagen in Deutschland, die aus Klärschlamm Phosphatdünger auf genau diese Weise eben herausholen, eben unter Druck erhitzen. Andrea Kruse, die forscht an der Uni Hohenheim an solchen Lösungen und sie hat im SWR gesagt, der Dünger, der dann dabei herauskommt, der ist nicht übermäßig mit Schwermetallen belastet.
Das Besondere ist, dieser recycelte Phosphat ist schwermetallfrei. Bei dem Phosphat, das aus Minen gewonnen wird im Moment, besteht die Gefahr, dass der relativ hohe Gehalt an Cadmium oder Uran sogar gefunden wird. Und es besteht auch die Gefahr, dass das dann auf die Felder kommt.
Also Schwermetalle wie Kupfer oder auch Medikamentenrückstände, die auch im Kot enthalten sein können, die gelangen demnach nicht in den Dünger, also auch nicht auf die Felder und auf die Wiesen, sondern die werden in dieser Kohle erstmal gebunden bei dem Prozess. Und das heißt, das Phosphat ist frei von diesen Schwermetallen und in der Kohle steckt es drin. Der Dünger, der könnte also ein Nebenprodukt der Abwasserreinigung sein, wenn man das genau so macht, wie das die Forscher jetzt vorschlagen. Und dann steckt eben der Phosphat nicht mehr im Klärschlamm und damit auch nicht mehr im Abwasser, wie bisher, wenn wir eben unsere Kot, unsere Kacke einfach weggespült haben. Das hoffen zumindest die Wissenschaftler, dass das in Zukunft so funktioniert.
Es steckt also einiges drin in unseren Hinterlassenschaften. Warum nicht zum Beispiel das Ganze trocknen und daraus ein Brikett machen und dann einfach verbrennen? Oder noch wertvolle Rohstoffe, Mineralstoffe rausholen und die zum Düngen verwenden? Wie das funktionieren kann, hat euch unser Reporter Martin Schütz erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seid dort zu Hause. So lautet ja der Slogan von Airbnb. Nur leider übertreiben es manche Vermieter auf Airbnb ziemlich und manchmal eben auch so weit, dass die Wohnungen nur noch für die Unterbringung von Airbnb-Gästen genutzt werden. Den Städten schmeckt das nicht. Ihre Einwohner haben da nämlich Probleme, ein Zuhause zu finden. Jetzt gibt es ein Urteil in diesem Streit und zwar vom Verwaltungsgericht der Stadt München. Kerstin Ruskowski aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten ist da. Kerstin, was sagen denn die Richter?
Ja, die sagen, dass Airbnb der Stadt München Daten geben muss und zwar von allen Wohnungen, die zwischen Januar 2017 und Juli 2018 auf Airbnb für einen Zeitraum von mehr als 8 Wochen pro Jahr über Airbnb angeboten wurden. Heißt konkret, Airbnb muss die genauen Adressen der angebotenen Wohnungen mitteilen und die Adressen und Namen der Anbieter auf Airbnb. Macht Airbnb das nicht, dann kann die Stadt München 300.000 Euro Zwangsgeld verlangen.
Und warum?
Weil es in München seit Juli 2017 ein Zweckentfremdungsverbot gibt. Das heißt, dass man nicht einfach eine Wohnung als Ferienwohnung nutzen darf. Für Ferienwohnungen braucht man in München eine Genehmigung. Das hat den Hintergrund, wie du schon angedeutet hast, dass die Einwohner der Stadt auch was zu wohnen haben sollen. Wenn so ein Profivermieter Wohnungen ausschließlich bei Airbnb vermietet, dann ist ja klar, dass diese Wohnung für den normalen Münchner nicht mehr zur Verfügung steht. Und das spannt dann natürlich den Wohnungsmarkt noch mehr an. Und die Grenze zwischen die Wohnung mal zwischendurch über Airbnb vermieten und gewerbsmäßig Geld mit der Vermietung an Touristen machen, die liegt eben nach Münchner Satzung bei 8 Wochen pro Jahr.
Okay, das verstehe ich. Aber dass Airbnb persönliche Daten an die Stadt rausgeben soll, das ist ja schon krass, finde ich. Verstößt das nicht gegen Datenschutz?
Ja, finden die Richter offenbar nicht. Die sagen, es geht schon klar nach deutschem und auch nach EU-Recht. So hatten aber auch die Anwälte von Airbnb versucht zu argumentieren, dass für sie der Schutz der Nutzerdaten höchste Priorität habe und so weiter. Und dass ja Airbnb auch in Irland seinen Firmensitz hat und dass das Angebot ersticken würde, wenn sich Airbnb nach dem jeweiligen Recht im Nutzungsland richten müsste. Haben die Richter vom Münchner Verwaltungsgericht aber nicht gelten lassen, die Einwände. Die Vorsitzende Richterin hat sogar ketzerisch gefragt, ob die Stadt München jetzt stattdessen sich nach irischem Recht verhalten sollte. Aber dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Airbnb hat gesagt, die warten jetzt auf die schriftliche Begründung des Urteils und dann wollen sie erstmal überlegen, was sie machen. Airbnb hat dann nämlich 1 Monat Zeit, um Berufung einzulegen.
Gut, das ist jetzt ein Fall, der ganz konkret die Stadt München betrifft. Inwiefern hat denn dieses Urteil Auswirkungen vielleicht auch auf andere Städte?
Ja, in anderen Städten ist das Problem oft das gleiche, aber die Rechtslage eine andere. Die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, die haben das mal für Berlin, Köln und Hamburg recherchiert. In Berlin ist es schon seit 4 Jahren verboten, Wohnungen für was anderes zu nutzen als zum dauerhaften drin wohnen. Und das heißt, dass jeder, der über Airbnb auch nur ein Zimmer ab und zu mal vermieten will, eine Registrierungsnummer seines zuständigen Bezirks braucht.
Und wie wird das kontrolliert?
Mit Kontrolleuren tatsächlich, die losziehen und Strafen bis zu einer 500.000 Euro verhängen können, wenn sie eine illegale Ferienwohnung finden. Und auch mit sozialer Kontrolle. Also jeder kann seinen Nachbarn auch anonym im Internet verpfeifen. Mit dem Ergebnis, dass es seit 2014 fast 20% weniger Berliner Inserate auf Airbnb gibt. Die Möglichkeit, jemanden zu melden, die gibt es auch in Köln. Und da braucht man auch seit 4 Jahren eine Genehmigung der Stadt, um eine Wohnung dauerhaft über Airbnb anzubieten. Das wird von 13 Ermittlern und Sachbearbeitern kontrolliert. Geldstrafen bei Verstoß reichen in Köln bis zu 50.000 Euro. Und in Hamburg, da gibt es aktuell mega viele Wohnungen, die über Airbnb angeboten werden. 7.500, vor 4 Jahren waren es nur 900. Aber das soll sich ab Januar da auch ändern. Dann dürfen private Wohnungen in Hamburg auch nur noch maximal 8 Wochen im Jahr an Feriengäste vermietet werden. Und jeder, der seine Wohnung vermietet, braucht eine Registrierungsnummer, damit das dann eben auch überprüft werden kann von der Stadt.
Airbnb muss der Stadt München die Namen und Adressen von allen Wohnungen und Vermietern in der Stadt geben, die eine Wohnung über Airbnb innerhalb von einem bestimmten Zeitraum vermietet haben. Das hat das Verwaltungsgericht München entschieden. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Airbnb kann noch in Berufung gehen. Aktuelle Infos dazu von Kerstin Ruskowski aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Manche Ideen sind so einfach, da fragt man sich, warum ist da eigentlich noch nicht früher jemand draufgekommen? Schönes Beispiel, Kakerlaken. Kakerlaken als Müllfresser einsetzen. Das passiert gerade in China. In den Großstädten da gibt es wirklich ein Müllproblem. Es gibt einfach viel zu viel Müll. So, was macht man mit diesen ganzen Essensabfällen? Naja, man wirft es im Endeffekt den Kakerlaken zum Fraß vor. Die haben da richtig Bock drauf, zersetzen das komplett. Und es gibt wohl schon mehrere Farmen, die dafür extra Kakerlaken züchten. So, um mal eine Relation zu bekommen, rund 1 Milliarde Tiere zersetzen ungefähr jeden Tag rund 50 Tonnen Müll. Das sind 50.000 Kilogramm. Also so viel wiegen ungefähr 7 ausgewachsene Elefanten. Also es klingt eigentlich nach einer guten Idee. Ist es das auch? Ich habe mal nachgefragt bei Rolf Beutel, der lehrt an der Uni Jena. Zoologie ist sein Fachgebiet und im Speziellen da nochmal die Evolution von Insekten. Kakerlaken als Abfallbeseitiger. Was hält er denn davon?
Zuerst habe ich das für ein Märchen gehalten, aber es scheint tatsächlich oder es stimmt tatsächlich, kann man sagen, das wird tatsächlich betrieben und anscheinend auch recht erfolgreich.
Ist das jetzt eine Idee, auf die man vielleicht auch schon früher hätte kommen können, weil Kakerlaken sind recht widerstandsfähig? Es gibt sie fast überall.
Ja, es gibt sie vor allem auch da, wo man sie eigentlich nicht will. Man hätte natürlich schon früher drauf kommen können. Es ist allgemein bekannt, dass die sehr widerstandsfähig, sehr robust sind und vor allem Allesfresser sind. Also sehr wenig wählerisch, was die Nahrung anbelangt.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, die fressen eigentlich alles Kakerlaken. Was kommt denn dann im Endeffekt hinten bei denen raus? Also wie verwerten die das?
Die verwerten die Nahrung, indem Reservestoffe in ihrem Fettkörper gespeichert werden. Dieser Fettkörper, der einen großen Teil des Hinterleibs ausfüllt, ist vor allem ein Speicher- und Reserveorgan. Also da hat die Schabe ihre Energiespeicher. Es werden natürlich auch Fäkalien abgesetzt, aber ein Großteil wird auch in Proteine und Fette umgesetzt. Und das kann man sich dabei natürlich wieder zunutze machen. Schaben sind letztendlich, das hört sich für uns komisch an, aber eine Nahrungsressource auf jeden Fall.
Halten Sie denn diese Idee aus China für sinnvoll?
Im Grunde genommen ausgesprochen sinnvoll, ja. Also die Nahrungsmittelreste, es handelt sich natürlich nicht um generellen Müll, sondern um Nahrungsabfälle, die werden eigentlich auf eine sehr positive, günstige Art umgesetzt. Und die Schaben, die werden dann nach einem halben Jahr etwa gereinigt, mit Dampf vor allem, und dann an Schweine und andere Haustiere verfüttert. Das ist eine Art Recycling. Eigentlich eine absolut gute Idee.
Bleibt also sozusagen im natürlichen Kreislauf?
Ja. Allerdings hat man dabei auch immer im Auge zu behalten, dass Schaben wenn sie mal außer Kontrolle geraten, sich extrem vermehren und dann sehr schwer wieder unter Kontrolle zu bekommen sind.
Okay, das heißt, wenn man so eine Idee hat, muss man im Endeffekt auch wirklich Sorge tragen dafür, dass die nicht ausbrechen können. Also man muss sie irgendwie in komplett verriegelten, versiegelten Räumen halten.
Das ist definitiv notwendig.
Okay.
Und wie ich mich jetzt erkundigt habe, wird das in China in riesigen Betonbehältern betrieben. Also offensichtlich wird sorgfältig darauf geachtet tatsächlich, dass diese Schaben aus dieser Anlage nicht rauskommen.
Wenn es diesen Kakerlaken doch gelingen würde auszubrechen, was wäre dann los?
Naja, die würden sich mit Sicherheit dann in dieser nahegelegenen Stadt breit machen. Also die haben ja schon eine gewisse Mobilität. Und wenn Schaben sich mal in Gebäuden festsetzen, in großem Stil, ist es extrem schwierig, die wieder unter Kontrolle zu bekommen. Sie können die Schaben abtöten, die Eikokons überleben und nach kurzer Zeit schlüpfen wieder Jungschaben und sie haben das Problem genauso wie vorher. Das sind ja Massen, wir reden hier von, was ich gelesen habe, Milliarden von Schaben. Und wenn man sich vorstellt, dass in einer Stadt Milliarden von Schaben unkontrolliert unterwegs sind, also ich will mir es ehrlich gesagt gar nicht vorstellen.
Ja, ganz ehrlich, das möchte ich mir auch nicht vorstellen. Aber es ist schon praktisch. Also da hast du so eine Horde Kakerlaken und wirfst denen was zu fressen hin und ist es weg. Ist doch gar nicht so schlecht. In China werden Küchenabfälle mit Kakerlaken zerstört, zersetzt. Und Rolf Beutel von der Uni Jena, der ist Zoologe und der sagt, an sich eine gute, unterstützenswerte Idee. Solange die Kakerlaken eben nicht ausbrechen, dann hätte man tatsächlich ein Problem.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So unterschiedlich können Menschen sein. Ne? Manche kommen mit einem großen Stapel wieder raus und die anderen, die haben vielleicht seit Jahren kein einziges Buch mehr angefasst. Nur noch etwas mehr als die Hälfte der Haushalte in Deutschland kaufen heute noch Bücher. Vor 10 Jahren waren es noch ungefähr 65%. Das Statistische Bundesamt hat aktuelle Zahlen dazu veröffentlicht. Naja, könnte man natürlich jetzt denken und sagen, dann kaufen die Leute halt mehr E-Books, ne? Nee, das stimmt so nicht. Die E-Book-Verkäufe, die sind in diese Zahlen mit eingerechnet. Ja, woran liegt das, dass weniger Bücher gekauft werden? Unsere Reporterin Rebecca Endler hat nach Antworten gesucht.
Was ist das letzte Buch, das du dir gekauft hast?
Das ist schon sehr lange her.
Ich lese gerade Harry Potter, aber das habe ich nicht gekauft. Ja, sonst habe ich ein Buch von Murakami gekauft. Vor letztes Jahr einfach.
Vor 3 Wochen, glaube ich.
Verrätst du mir auch, was das für ein Buch war?
Nordwasser, also Belletristik.
Ian McGuire. Ein Buch über eine Arktis-Expedition mit viel Blut und Gewalt und dunkler Psychologie.
Einfach zum Lesen abends.
Einfach zu lesen. Einfach scheint ein gutes Stichwort zu sein. Denn das Buch als Medium, um sich zu entspannen und runterzukommen oder einfach mal dem Alltag für ein Weilchen zu entkommen, das hat in den letzten Jahren harte Konkurrenz bekommen. Ja, wir wissen alle, was gemeint ist.
Weil es wahrscheinlich einfacher ist, sich irgendwie über Netflix, ein Tablet abends eine Serie reinzuziehen, als sich ein Buch zur Hand zu nehmen.
Da fehlt einfach die Zeit und die Muße. Und die Konzentration lässt nach. Lesen ist anstrengend. Das ist eine Kulturtechnik und die wird leider gerade verlernt. Hm?
Nein, also das kann ich überhaupt nicht bestätigen.
Widerspruch kommt von Dorothee Jung, die eine Viertelsbuchhandlung in Köln-Nippes betreibt. Bei ihr kaufen alle. Eltern, die eine wertvolle Kindergeschichte suchen, Geschäftsleute, die Entspannungslektüre brauchen, Jugendliche, die süchtig nach Fantasy sind, Menschen, die eine gute Beratung wollen, querbeet durch die Bevölkerung. Naja, durch die bücherkaufende Bevölkerung.
Da gibt's keine Berührungsängste. Also ich glaube, mit diesem Standesdünkel, da kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Also das sollten wir nicht machen. Jeder, der liest, ist uns willkommen, egal was er liest. So, bis natürlich auf rechte Literatur. Da ziehen wir schon einen Riegel.
Die Buchhandlung verkauft nicht nur Bücher. Zu Dorothee Jung kommen Autoren und lesen in einem kleinen Rahmen. Es gibt Signierstunden. Aber im Zentrum steht ganz klar die persönliche Beratung.
Also wenn jemand kommt und einfach einen schönen Roman möchte, dass wir einfach tolle Geschichten verkaufen. Und davon gibt es einfach wahnsinnig viele.
Es gibt aber Bücher, die kauft niemand mehr. Die stehen in Ecken oder auf den untersten Regalbrettern, vom Aussterben bedroht. Quasi evolutionsbedingt.
Wörterbücher sind einfach kein Geschenk mehr.
Zumindest keins, das Freude macht.
Wenn man heute eine Krankheit hat, kauft man sich einfach keinen Ratgeber, sondern lässt sich von den 94 Seiten im Internet Kirre machen.
Egal, wie viel medizinischer Sachverstand dahinter steckt.
medizinische Ratgeber, Wörterbücher und Lexika, alles Opfer der privaten Internetanschlüsse. Dorothee Jung sagt, ja, es sind weniger Menschen, die Bücher kaufen.
Aber die, die sich für Bücher begeistern, die können wir einfach noch mit mehr Büchern begeistern, was auch ganz schön ist.
Weniger Menschen lesen immer mehr Bücher. Deswegen ist beispielsweise auch das E-Book kein Problem. Das sagt auch das Statistische Bundesamt. E-Books kaufen Menschen, die auch traditionelle Bücher kaufen. Die Bevölkerung spaltet sich also in eine Bücherlesende versus eine, die zwar lesen kann, aber es zu anstrengend findet.
Sind wir mal ehrlich, es wurde noch nie so viel gelesen wie zurzeit. Also das hat nicht was mit dem Medium Buch zu tun, aber das hat was damit zu tun, dass wir abends alle vor unserem Smartphone sitzen und die Zeit runterdaddeln.
Auch in den Haushalten, in denen keine Bücher mehr gekauft werden, laut Statistischem Bundesamt knapp die Hälfte, wird immer noch gelesen. Auf Facebook, Twitter, Boulevardzeitung, Online-Artikel. Aber sich so richtig auf ein Buch einlassen, das ist anstrengend. Besonders, wenn man müde ist.
Und ich sehe das ja selber. Ich habe auch zeitweise auch Phasen, wo ich wenig lese. Und dann fällt es immer wieder schwer. Aber dann, wenn man halt mal 20 Seiten gelesen hat, dann geht das. Aber ich glaube, das haben die meisten verlernt, das mal zu machen.
Und deswegen haben wir beispielsweise ja den Lesemittwoch ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, Mensch, wir müssen uns irgendwie mal disziplinieren, dass wir einen Tag in der Woche haben, wo wir wirklich auch zum Buch greifen.
Mir ist heute etwas klar geworden. Ich lese gerne. Als Jugendliche habe ich locker ein Buch die Woche gelesen. Irgendwann hat es aufgehört. Und wenn ich mir heute selbst die Frage stelle,
wann hast du dir das letzte Mal ein Buch gekauft?
Dann muss ich lange nachdenken. Viel zu lange. Aber an einem Abend die Woche ein Buch lesen, anstatt Serie zu gucken, das klingt doch eigentlich ganz verlockend und machbar, oder?
Theoretisch ja, aber praktisch, ne? Bei einer Serie kann man sich so berieseln lassen. Bei einem Buch aber auch. Wer heute noch Bücher kauft, unsere Reporterin Rebecca Endler hat's rausgefunden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
3 Menschen sind getötet worden. 1 Opfer ist hirntot. Es hat viele Verletzte gegeben und der mutmaßliche Attentäter von Straßburg ist weiterhin auf der Flucht. Heute gab es nochmal eine große Razzia in einem Stadtteil in Straßburg. Deutsche und französische Polizisten arbeiten aktuell eng miteinander bei der Fahndung im Grenzgebiet. Doch vor der Tat ist das nicht so gewesen. Deutschland wusste nicht, dass der mutmaßliche Täter als islamistischer Gefährder eingestuft worden ist. Das wäre aber eine wichtige Info gewesen, findet der CDU-Innenexperte Armin Schuster.
Ich würde mir wünschen, dass wir eine gemeinsame europäische Gefährderbewertung haben. Ich erinnere mal daran, dass die Deutschen auch erst den Breitscheidplatz gebraucht haben und dann haben wir unser Gefährderbewertungssystem angeschärft.
Nur hätte das tatsächlich etwas geändert jetzt bei diesem Fall? Das klären wir mit Michael Götschenberg. Er ist Terrorismusexperte der ARD. Michael, was hätte eine gemeinsame Datei in diesem Fall verändert?
Also die hätte den Anschlag mit Sicherheit nicht verhindert, aber dieser Fall, der macht eben deutlich, wo es hakt im System, dass die deutschen Sicherheitsbehörden eben feststellen, dass ihnen nicht bekannt war, dass Sherif Chakat ein islamistischer Gefährder in Frankreich ist und das, obwohl er in Straßburg lebt und jeden Tag munter zwischen Deutschland und Frankreich hin und her über die Grenze fahren kann, so wie viele Franzosen und Deutsche das tun. Und seine kriminelle Karriere in den vergangenen Jahren zeigt ja auch, dass er immer munter unterwegs war. In der Schweiz, in Deutschland, in Luxemburg, dort kriminelle Straftaten begangen hat, bei uns ja auch verurteilt worden ist. Aber da wüssten die Sicherheitsbehörden natürlich auch ganz gerne, dass man dem in Frankreich auch einen Anschlag zutraut.
Aber wie wäre das denn gewesen? Also hätte Deutschland bei einer gemeinsamen Datei auch mögliche Verbindungen eben vom mutmaßlichen Täter hier im Land verfolgt?
Ja, man hätte sich sicherlich mal angeguckt, was treibt er denn möglicherweise, wenn der sich hier in Deutschland aufhält? Trifft er sich mit anderen Islamisten? Wo bewegt er sich? Und diese Chance, die hat man ja gar nicht, wenn man nicht weiß, dass man diese Person nicht auch im Auge haben muss und darauf achten muss, ob der möglicherweise gelegentlich über die Grenze fährt. Das ist natürlich auch ein Thema, wenn jemand hier Diebstähle begeht und in Wohnungen, in Zahnarztpraxen, in Apotheken einbricht, so wie er das getan hat. Aber wenn wir einen terroristischen Hintergrund vermuten, dann sind natürlich auch die Zugriffsmöglichkeiten der Polizei nochmal ganz andere.
Aber würde eine gemeinsame Datei helfen, weil nach allem, was bekannt ist, werden ja die Gefährder in Deutschland anders eingestuft als in Frankreich. Also da hätte man ja quasi keine gemeinsame Basis in dem Sinne.
Ja, da fängt das Problem nämlich schon an. Wir haben nicht nur die gemeinsame Datei, die uns fehlt, wobei wir die im Übrigen zum Teil durchaus haben. Nur der war da nicht eingespeist, weil die Franzosen das einfach mal versäumt haben. Also selbst wenn wir Dateien haben, dann heißt das ja noch lange nicht, dass die Namen auch tatsächlich drinstehen. Aber das Problem fängt in der Tat schon früher an. Wir haben völlig unterschiedliche Definitionen davon, was ist eigentlich ein islamistischer Gefährder. In Deutschland haben wir etwa 800 Personen, die in diese Kategorie einsortiert werden. Die Franzosen, die rechnen anders, die rechnen die Extremisten insgesamt und kommen dann auf 10.000 aus dem islamistischen Milieu, die sie alle in ihre Fichier-S-Datei einspeisen. Und dementsprechend hapert es schon an der Stelle, dass man sich überhaupt nicht darüber verständigen kann, wen würde man denn überhaupt da reinschreiben.
Im Moment läuft ja nach wie vor die Fahndung nach dem Täter. Was ist dein letzter Stand?
Ja, es wird natürlich nach wie vor mit Hochdruck gesucht, aus dem einfachen Grunde, weil man ja weiß, der Mann ist aller Wahrscheinlichkeit nach immer noch bewaffnet und naja, er ist verletzt. Wie schwer, weiß man auch nicht. Also das Ganze ist nach wie vor sehr brenzlig und die Sicherheitsbehörden unternehmen natürlich alles, um seiner habhaft zu werden.
Michael Götschenberg, Terrorismusexperte der ARD zu den aktuellen Entwicklungen und dem Hintergrund dazu, wie sinnvoll eine gemeinsame Gefährderdatei in der EU ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.